So. Kann man dich gut hören? Ja, okay, jetzt. So, hi, ich hoffe, euch geht's gut. Und ich hoffe, das ist nach der Predigt auch noch der Fall. Ich bin gebeten worden, das Thema meiner letzten Predigt fortzuführen. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass die Predigt schon so 4-5 Wochen her war. Und man sich fragen könnte, was war eigentlich das Thema der Predigt von 5 Wochen? Ich weiß nicht, also normalerweise merkt man sich sowas ja immer. Aber deswegen werden wir vielleicht am Anfang noch ein paar Schritte nochmal zurückgehen. Und für die, die noch wissen, was vor 5 Wochen war, denen kommt es am Anfang vielleicht ein bisschen bekannt vor deswegen. Aber keine Angst, wir gehen dann noch weiter. Vielleicht können wir mal die erste Folie schon mal hochfahren. Mein Thema ist heute Stolz und Demut. Und mein letztes Thema, das von vor 5 Wochen, das war Sünde. Heute möchte ich also die Sünde des Stolzes anschauen. Und wenn ihr das vielleicht jetzt hört, dann denkt ihr vielleicht, oh, das wird wieder eine von diesen Predigten, in denen uns erzählt wird, dass Stolz ja was ganz, ganz Schlimmes ist und dass wir das nicht tun sollen und dass wir ja stattdessen viel lieber demütig sein sollen. Und das möchte ich heute nicht machen. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens ist es ja so, dass es 2 Arten von Stolz gibt. Wenn die Präsentation funktionieren würde, würde ich euch jetzt 2 lexikalische Definitionen anwerfen. Nämlich einmal gibt es die berechtigte, selbstbewusste Freude, ja, besonders über etwas, was man als besondere Leistung oder Ähnliches ansieht. Wenn unser Kind etwas geschafft hat, wenn wir selber etwas geschafft haben, in der Schule, an der Arbeit, Führerschein, was auch immer, dann sind wir stolz darauf und dann freuen wir uns darüber, weil uns derjenige oder weil uns dieses Ereignis etwas bedeutet. Und das ist auch gar nicht schlimm. Das ist keine Sünde in der Form, stolz zu sein. Aber es gibt eben auch die andere Form von Stolz, ne, die uns arrogant und überheblich werden lässt und die uns und unsere Beziehung zerstört. Aber viel mehr als einfach nur zu sagen, das ist schlecht und das sollten wir nicht tun, denn das hilft uns ja wahrscheinlich nicht so viel, möchte ich heute anschauen, was eigentlich in uns passiert, wenn wir stolz werden, ja, was dazu führt, dass wir stolz werden. Was passiert eigentlich in uns, dass uns das passiert und was das für Auswirkungen hat und was wir dagegen tun können. So, wie sieht's aus? Die Sängerin Madonna, die ist mal nach dem Geheimnis ihres Erfolgs gefragt worden und hat Folgendes geantwortet. Zitat: Ich habe einen eisernen Willen und mein ganzer Wille war es immer, ein fürchterliches Gefühl des Nichtpassens, Englisch Inadequacy, zu überwinden. Ich überwinde es einmal und entdecke mich als einen besonderen Menschen. Ha, ich habe was geleistet, ne? Und dann komme ich in eine andere Verfassung hinein und denke, ich bin nur mittelmäßig und uninteressant. Wieder und wieder. Mein Antrieb im Leben ist diese fürchterliche Angst vor Mittelmäßigkeit. Und das treibt mich immer voran. Denn auch wenn ich jemand geworden bin, muss ich immer noch beweisen, dass ich es bin. Meine Anstrengungen haben niemals aufgehört und werden es wahrscheinlich auch nie. Zitat Ende. Warum ist das so, dass wir Menschen ja Erfolg hinterherjagen, auch wenn wir wissen, dass es uns nicht dauerhaft befriedigt und dass das immer wieder passiert? Madonna ist sich ja dessen erstaunlich bewusst, dass ihr das immer wieder passiert. Und trotzdem sagt sie, mach ich weiter. Ja, was ist so wichtig für uns Menschen daran, etwas zu haben, auf das wir stolz sein können, dass wir diesen Kampf, obwohl wir wissen, dass er nicht bleibend befriedigt, dass wir den freiwillig immer weiter kämpfen. Das Ganze ist nämlich nicht nur ein Madonna-Phänomen, sondern ein Phänomen, das uns alle betrifft. Die Therapeutin Mary Bell sagt dazu Folgendes: Erfolg ist der Alkohol unserer Zeit. Heutzutage missbrauchen die Besten nicht mehr Alkohol, sie missbrauchen ihre Leben. Du hast Erfolg, also passieren gute Dinge. Du schließt ein Projekt ab und fühlst dich toll, also fühlst du Euphorie. Das Gefühl hält nicht für immer und du rutschst wieder auf normal. Aber du liebst das Gefühl der Euphorie, also musst du es wieder haben. Das Problem ist, dass du nicht high bleiben kannst. Ein Erfolgssüchtiger ist nicht anders als jeder andere Süchtige. Was ist so wichtig daran, dass wir mitunter sogar in voller Absicht süchtig danach werden? Und die Antwort findet sich, glaube ich, wenn wir uns fragen, wann sind wir überhaupt stolz auf etwas? Wir sind immer dann stolz auf Dinge, wenn sie uns entweder einzigartig, also das kann kein anderer, oder besonders wichtig sind oder erscheinen. Normalerweise sind wir nicht stolz darauf, dass wir laufen können. Denn das können ja die meisten anderen auch. Normalerweise sind wir zumindest nicht in den meisten Fällen stolz darauf, dass wir einen Job haben. Denn das haben die meisten in unserem Umfeld wahrscheinlich auch. Oder dass wir ein Auto haben und Auto fahren können. Denn das haben die meisten in unserem Umfeld wahrscheinlich auch. Aber wenn ich mal einen Unfall gehabt hatte und deswegen eine ganze Zeit lang nicht laufen kann, und dann wieder meine ersten Schritte mache und mich so richtig durcharbeiten muss, dann bin ich plötzlich stolz drauf. Wenn ich lange keinen Job hatte und dann einen finde, dann bin ich stolz darauf. Denn dann ist es plötzlich etwas, was sehr wichtig für mich ist, obwohl es nicht einzigartig ist. Und wenn ich meinen Führerschein mache und zum ersten Mal Auto fahren kann, so richtig alleine, dann bin ich stolz darauf. Auch wenn alle anderen auch Auto fahren können. Aber in dem Moment ist es eben was sehr Wichtiges für mich. Und wenn wir das verstehen, dann lässt sich auch viel leichter nachvollziehen, warum wir auf die Dinge stolz sind, auf die wir es sind. Wichtig ist, dass wir auf die Dinge stolz sind, die in dem Moment hoch in unserer Prioritätenliste stehen. Die Journalistin Helen Rubin fasst es so zusammen: Von allen Dingen, von denen wir besessen sind, ist Erfolg dasjenige, über das wir uns am meisten selbst belügen. Dass Erfolg und sein Cousin Geld uns absichert, dass Erfolg und sein Cousin Macht uns wichtig macht, dass Erfolg und sein Cousin Ruhm uns glücklich macht. Menschen benutzen all ihre Mittel, um Geld, Macht und Ruhm zu erlangen und zerstören sich dann selbst. Man könnte das auch so zusammenfassen, indem man sagt, wir wollen die Kontrolle in unserem Leben haben. Immer da, wo wir erfolgreich sind, können wir sagen, ah, guck mal, das habe ich geschafft. Da läuft etwas so, wie ich es möchte. Ja, da habe ich alles unter Kontrolle. Da läuft mein Leben gut. Und um dieses Kontrollgefühl zu haben, gehen Menschen manchmal überraschend irrationale Wege. Wir wissen zum Beispiel aus der Psychologie, dass Missbrauchsopfer sich oft selbst die Schuld für ihren Missbrauch geben. Warum machen die das? Nun ja, wenn ich schuld an dem bin, was mir Schlimmes passiert ist, dann bedeutet das auch, dass ich hätte etwas ändern können, sodass es mir nicht passiert wäre, denn ich bin ja schuld. Ne? Also, wenn ich schuld bin, kann ich was ändern, damit es mir nicht passiert. Wenn ich einsehe, dass das gar nicht stimmt, dann muss ich vielleicht auch einsehen, dass ich ändern kann, was ich will und es nichts bringt. Das heißt, ich bin machtlos und ich bin lieber schuld als machtlos. Und es ist hier ein ähnlicher Mechanismus. Wenn wir etwas haben, auf das wir stolz sind, ja, dann ist es etwas, was uns sagen lässt, es ist alles unter Kontrolle, unter meiner Kontrolle. Und das alleine ist noch gar kein Problem. Das Problem entsteht dann, wenn wir eine falsche Prioritätenstruktur haben. Das kennt ihr vielleicht noch. Der mittelalterliche Theologe Augustinus hat eine Theorie aufgestellt, die er die Disordo Amoris, die Unordnung der Liebe, eigentlich sogar Unordnung der Lieben, genannt hat. Und er meint damit, naja, zu allem, was wir so in unserem Leben haben, stehen wir in irgendeiner Beziehung. Natürlich zu unserem Partner oder unseren Eltern, aber auch zu unseren Freunden oder zu bestimmten Ereignissen, die wir besonders gern mögen oder zu unserem Job oder zu unserem Auto. Ja, man kann ja auch sagen, ich liebe mein Auto oder so. Ja, und daraus ergibt sich dann so eine Prioritätenstruktur, zum Beispiel so eine. Und das ist ja auch okay. Ja, problematisch wird es nur, wenn diese Prioritätenstruktur dann plötzlich so aussieht. Wenn plötzlich der Job über der Familie steht. Es geht nicht darum, dass die Dinge an sich, vielleicht der Job, dass die irgendwie schlecht wären, sondern es geht darum, dass diese Anordnung durcheinander kommt. Und das ist genau das, was bei Stolz passiert. Ein biblisches Beispiel dafür findet man in der Geschichte von Nebukadnezar aus Daniel 2, wo auch sonst. Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, so dass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Da befahl der König, man sollte Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldeer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, dass ich den Traum verstehe. Nun, lange Rede, kurzer Sinn, die Traumdeuter sind nicht in der Lage, den Traum zu deuten, also holt der König wen? Genau, Daniel. Du, o König, sagt Daniel, bist ein König der Könige, dem Gott, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du. Und ein nachfolgendes drittes Königreich, das Eherne, wird über die ganze Erde herrschen. Und ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen, ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Daniel erinnert Nebukadnezar daran, dass all seine Macht von Gott kommt und dass sie auch wieder vergehen wird. Und der König reagiert darauf folgendermaßen. Nicht funktioniert. Genau, das ist das Problem, ne? Dass der König in dem Moment vielleicht Macht, Kontrolle oder Stolz über die Beziehung zu Gott stellt. Er ist aber jetzt erstmal scheinbar einsichtig, indem er sagt, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Gott der Götter und der Herr der Könige. Und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Nebukadnezar sagt also, Gott ist der Herr der Könige. Ich als König, wenn er der Herr der Könige ist, ordne mich dem unter. Also könnte man ja sagen, okay, er hat's begriffen, alles gut. Nur wenig später hat der König aber wieder einen Traum, den Daniel wiederum deutet, und zwar so. Der Baum, den du gesehen hast, so groß und stark, dass sein Wipfel bis zum Himmel reichte und der über die ganze Erde zu sehen war,
der so schönes Laub hatte und so reiche Früchte, unter dem sich Nahrung für alle fand, unter dem sich die Tiere des Feldes aufhalten und in dessen Zweigen die Vögel des Himmels wohnten. Dieser Baum bist du, o König, der du so groß und stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie zum Himmel reicht und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Dass aber der König einen heiligen Wächter vom Himmel herabsteigen sah und sagen hörte, haut den Baum um und verderbt ihn, aber seinen Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in Fesseln von Eisen und Erz im Gras des Feldes, dass er im Tau des Himmels benetzt werde und in seinen Anteil habe mit den Tieren des Feldes, bis 7 Zeiten über ihn vergangen sind. Das hat, o König, folgende Bedeutung, und dies ist der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, ergangen ist. Man wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten, und man wird dich mit Gras füttern und wie Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Weil aber davon die Rede war, man solle den Wurzelstock des Baumes belassen, so wird auch dein Königtum dir wieder zuteil werden, sobald du erkennen wirst, dass der Himmel herrscht. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen. Und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll.
Es ist ja eine Sache, sowas einfach nur zu hören und sich zu denken, ja, das ist richtig, und seine persönlichen Schwächen auszumachen, vielleicht seine eigene Prioritätenliste, weiß nicht, ob ihr das nach der letzten Predigt gemacht habt, und dann aus dem Gottesdienst zu gehen und dann geht das Ganze im Alltag unter. Ja, es ist eine Sache, sowas nur zu hören wie jetzt in so einer Predigt. Und scheinbar musste Nebukadnezar daran erinnert werden, dass das praktisch zerstörerische Konsequenzen für sein Leben hat, wenn er das nicht macht. Ja, das reicht nicht, das einfach mal so zu hören und dann zu sagen, ja, mach ich. Und dann kommt der Alltag und man schafft es doch nicht, auch wenn man vielleicht gute Absichten hatte. Ich unterstelle dem Nebukadnezar gar nicht, dass er das nicht ernsthaft vorhatte. Ja, dann praktisch da nichts draus folgen zu lassen. Und er musste daran erinnert werden, dass das Ganze wirklich praktische Konsequenzen hat und nicht nur abstrakte Theologie ist. Das läuft auch eine Weile gut, nämlich 12 Monate. Dann passiert Folgendes. 12 Monate später, nämlich, erging er sich auf seinem königlichen Palast in Babel. Da begann der König und sprach: Ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe, zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zur Ehren meiner Majestät? Noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang eine Stimme vom Himmel herab. Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und man wird dich von den Menschen verstoßen, und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern wie die Ochsen, und 7 Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen, und es gibt, wem er will. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar. Er wurde von den Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Stolz ist hier die Ursache dafür, dass Nebukadnezar ganz anschaulich zu einem ganz anderen Menschen wird und sich schlussendlich völlig von anderen isoliert. Nebukadnezar hat genau dasselbe Problem wie dieser Typ. Rechts seht ihr Smirgol. Smirgol findet eines Tages den einen Ring, der
ihm eine besondere Macht verleiht. Und aufgrund dieser Macht, dieser Kontrolle, wird der Ring für Smirgol immer wichtiger, bis er absolut im Zentrum seines Lebens steht. Und weil er Angst hat, dass irgendjemand ihm den Ring wegnimmt, zieht er sich immer weiter zurück, bis er ganz weit, 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 weit weg von allen Menschen lebt, in einer Höhle und zu Gollum wird. Sprichwörtlich zu einem ganz anderen Wesen. Man könnte jetzt vielleicht sagen, das ist ja ziemlich krass, also das passiert ja nicht wirklich, ne, dass wenn wir stolz sind, dass wir dann ausgestoßen werden und Gras fressen und so weiter. Aber das ist genau das, was geistlich mit uns passiert. Wenn eine falsche Prioritätenstruktur dazu führt, dass Stolz so destruktiv wird, wie hier in diesem Beispiel, dann werden wir uns immer weiter von Menschen, die uns wichtig sind, isolieren. Bis wir tatsächlich in so einer Höhle leben, auch wenn es äußerlich nicht sichtbar ist. David Foster Wallace fasst das Ganze so zusammen. Hier ist etwas, das komisch, aber wahr ist. Im täglichen Leben gibt es so etwas wie Atheismus nicht. Jeder betet etwas an. Die einzige Wahl, die wir bekommen, ist, was wir anbeten. Und der einnehmende Grund, um vielleicht irgendeine Art Gott anzubeten, ist, dass so ziemlich alles andere, was man anbetet, einen lebendig auffrisst. Wenn du Geld und Dinge anbetest, wenn sie dort sind, wo man wahren Lebenssinn einsetzen sollte, dann wirst du nie genug haben. Das ist die Wahrheit. Bete deinen Körper an und Schönheit und sexuelle Verlockung und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und wenn die Zeit und das Alter sich zeigen, wirst du 1 Million Tode sterben, bevor sie dich einfach nur traurig machen. Auf einer gewissen Ebene wissen wir alle das schon. Der ganze Trick ist, sich diese Wahrheit im alltäglichen Bewusstsein zu bewahren. So, und jetzt sagen wir hoffentlich alle, das ist ja blöd, das wollen wir nicht, dass das mit uns passiert. Und die Frage ist dann, was kann man eigentlich dagegen tun? Und ich finde, das kann man schön an der Geschichte von Naaman sehen aus dem Buch der 2. Könige. Da heißt es, Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern den Sieg, aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Naaman hatte allen Grund, stolz zu sein, war ein bekannter, erfolgreicher Heerführer, von allen geschätzt, auch vom König, ja, aber er hatte ein Problem, denn er hatte Aussatz. Und schon die nächsten Verse zeigen etwas über seine Haltung. Da heißt es, und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naamans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz heilen oder befreien. Ich finde 3 Dinge hier bemerkenswert. Erstens, möchte die Magd überhaupt, dass der am Leben bleibt? Also ihr müsst euch das ja mal vorstellen, ja, da kommen die Aramäer nach Israel und entführen die und der Naaman kauft die als Sklavin. Es wäre doch verständlich, wenn die sagen würde, ich will keine Sklavin mehr sein, ich bin froh, wenn der stirbt. Ja, aber das macht sie nicht. Zweitens, traut sie sich überhaupt, das anzusprechen? Denn erstens war sie bloß eine Frau und zweitens eine Sklavin. 2 Gründe, warum man anderen, besonders seinen Vorgesetzten, nicht sagen sollte, was sie zu tun haben. Wenn es für sie schlecht läuft, dann ist sie danach ein Kopf kürzer. Und trotzdem macht sie das. Und wie wir gleich sehen werden, hört der Naaman auch darauf. Und das alles zeigt mir, dass Naaman ein gutes Verhältnis zu seinen Bediensteten hatte und dass er sich nicht über sie gestellt hat. Naaman macht dann Folgendes. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Da sprach der König von Aram, geh, zieh hin und ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Und er brachte dem König von Israel den Brief, darin stand, und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser von mir verlangt, ich sollte einen Mann von seinem Aussatz befreien? Ich mag das total, wie natürlich diese Antwort ist. Also stellt euch mal vor, jemand kommt mit so einem Brief und da steht drin, heil den mal. Ja klar, kein Problem. Ja, aber zuerst benutzt Naaman ja eine eigentlich ziemlich menschliche Strategie. Denn er spielt alles das aus, was er hat, um sein Problem zu lösen. Seine Beziehung zum König, all seine Reichtümer, seine Bediensteten. Ja, all das benutzt er, all das spielt er aus. Und trotzdem ist Davids Reaktion verständlich. Und für uns ist es vielleicht komisch, warum er das überhaupt macht, weil wir vielleicht denken, ist doch eh klar. Also das hätte ihm doch gleich so klar sein müssen, dass der den nicht heilen kann. Naja, damals ist man davon ausgegangen, dass Könige ja von Gott eingesetzt sind und deswegen so eine Art Stellvertreter von Gott für dieses Land sind und einen besonders engen Draht zu Gott haben. Das heißt, wenn du was von Gott wolltest, dann warst du gut beraten, zum König zu gehen. Weil der hatte ja den Draht zu Gott. Aber David schickt ihn weg. Und das ist schon mal so ein erster Stich ins Ehrgefühl vom Naaman. Ja, also stellt euch vor, ihr betreibt diesen ganzen Aufwand mit dem Brief, geht zu eurem König, lasst euch dieses Empfehlungsschreiben geben, organisiert das alles mit euren Bediensteten und so, nehmt das ganze Zeug mit und dann reist ihr den ganzen Weg nach Israel und der sagt, nee. Egal, ob du ein berühmter Heerführer bist, kann ich nicht machen. Und dann passiert Folgendes. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, da sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen, dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. So kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas und sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Also stellt euch das vor, ihr werdet gerade weggeschickt vom König zu irgendeinem komischen Prophetentyp in der Pampa. Und dann macht nur sein Assistent auf. Nicht mal er selber. Und dann geht er auch noch hin und sagt, geh dich mal da in dem Fluss waschen. Das ist Naaman echt zu viel. Also macht er Folgendes. Da wurde Naaman zornig. Surprise, surprise. Ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er, der Prophet, wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und sich und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien, so wie wir uns Heilungswunder immer vorstellen. Sind nicht die Flüsse Abana und Papa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Ist viel sauberer. Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Da traten seine Knechte wieder zu ihm, redeten mit ihm und sprachen, mein Vater, allein die Anrede zeigt schon, wie gut das Verhältnis ist. Wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, so wie, ich mache jetzt einen Zaubertrank für dich, töte mal den Drachen in der 3. Höhle von links für die geheime Zutat, würdest du es nicht tun? wie viel mehr dann, da er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein.
Wenn Naaman so einen Drachen hätte erschlagen müssen, was hätte er dann sagen können? Ich, der große Naaman, hab den Drachen erschlagen. Aber nein, er soll etwas Demütigendes tun, nämlich sich in einem scheinbar gar nicht mal so sauberen Fluss waschen. Und er hört wieder auf seine Diener. Er überwindet seinen Stolz und wäscht sich im Jordan. Da stieg er herab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes, und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Manchmal verlangt Gott seltsame Dinge von Menschen. Wieso musste Mose 3-mal auf diesen Felsen klopfen, bevor da Wasser rauskommt? Hätte doch Gott einfach so machen können. Wieso mussten die 7-mal um Jericho rumlaufen, bis die Mauern eingefallen sind? Hätte Gott doch auch einfach so machen können. Jedes Mal hat das einen Grund. Und ich glaube, dass es hier der Grund der Demut ist. 7-mal macht er das, steht hier, und wir wissen nicht genau, ob das wörtlich gemeint ist, also ob Naaman wirklich 7-mal in den Jordan untergetaucht ist, oder ob 7 hier als Zahl der Vollendung steht, also so lange, bis es eben fertig war. Ja? Und Naaman ist dem Befehl Gottes gefolgt, bis er erfüllt war. Auch wenn es etwas war, was er eigentlich gar nicht wollte. Und was eigentlich auch keinen Sinn gemacht hat. Er überwindet seinen Stolz und wird demütig. Ich meine, stellt euch das vor. Man sagt, okay, ich mach das jetzt. Ja, und dann macht ihr das 1-mal, 2-mal und 3-mal und nichts verändert sich. Und 4-mal und 5-mal und 6-mal und nichts verändert sich. Wie der sich da gefühlt haben muss. Ich bin hier der größte Idiot, wasch mich in diesem dreckigen israelitischen Fluss. Ja, und ich frage mich, wie viele Menschen ihren Durchbruch nicht erleben, weil sie vielleicht nach 4 oder 5 oder 6 Mal aufhören. Zum Abschluss eine kleine Geschichte, die das gut veranschaulicht. Gehen wir nochmal zurück. Ihr kennt vielleicht von C.S. Lewis die Chroniken von Narnia. Und ein Buch daraus ist Die Reise auf der Morgenröte. Und eine kleine Geschichte daraus ist die Geschichte von Eustace Scrubb. Eustace Scrubb ist ein kleiner Junge, der ziemlich aufsässig ist, der es liebt, Leute zu kontrollieren und Autoritäten nicht zu akzeptieren. Ja, ist also ein richtig schwieriges Kind, quält Insekten, hänselt seine Mitschüler, alles sowas macht er. Ja, und weil Narnia ja ein Fantasieland ist, findet er eines Tages eine Drachenhöhle mit einem Schatz. Klar. Ne? Und dann freut er sich ganz toll und denkt sich, ha, was könnte ich nur alles mit diesem Schatz machen? Und ist ganz glücklich und schläft voller glücklicher Gedanken so mit diesem Schatz im Arm auf dem Schatz ein. Und als er am nächsten Tag aufwacht, stellt er mit Schrecken fest, dass er selber zu dem Drachen geworden ist, der einst in dieser Höhle gehaust hat und den Schatz bewacht hat. Und jetzt will er natürlich wieder ein Junge werden und fragt sich, wie man das anstellen soll. Und er versucht, die Drachenhaut von sich abzuscheuern und es klappt nicht und er weiß nicht, was er tun soll, bis plötzlich der Löwe Aslan auftaucht, der in den Chroniken von Narnia den Löwen von Juda, also Jesus, repräsentiert. Und Aslan macht ihm ein Angebot, so, hey, ich könnte doch mal versuchen, deine Haut abzumachen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr euch fühlen würdet, wenn so ein Löwe zu euch sagen würde, ich mach mal deine Haut ab. Aber Eustace sagt dann Folgendes. Ich hatte Angst vor seinen Klauen, das kann ich dir sagen. Aber ich war schon fast völlig verzweifelt.
Also lag ich flach auf dem Boden und ließ ihn machen. Den ersten Schnitt machte er so tief, dass ich dachte, er ging gerade in mein Herz. Und als er anfing, die Haut abzuziehen, tat es mehr weh als alles, was ich jemals gespürt hatte. Nun, er schälte das Bestienzeug einfach ab. So, wie ich dachte, dass ich es die dreimal zuvor getan hatte, nur dass dies nicht weh getan hatte. Und da war sie, im Gras liegend, viel dicker und dunkler und knubbliger als die anderen. Und da war ich, glatt und weich, wie geschält und kleiner als zuvor. Ich war wieder in einen Jungen verwandelt worden.
Destruktiver Stolz ist wie so eine Drachenhaut. Ja, er schützt uns. Und ja, er lässt uns die Illusion der Stärke und Kontrolle haben. So ein Drache ist ja auch viel stärker als so ein Junge. Aber er verändert uns selbst, macht uns zu etwas Hässlichem und isoliert uns von anderen, denkt an Gollum. Und die Frage ist, sind wir bereit, den Löwen von Juda mit seinen Klauen an unsere Drachenhäute zu lassen, auch wenn es weh tut? Und ja, es wird wahrscheinlich weh tun. Aber am Ende sind wir wieder das, was wir sein sollen. Ein Kind in den Armen Jesu. Amen.